Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf das Thema heute habe ich mich ja ganz besonders gefreut, denn ich bin ein riesiger Gräser-Fan. Und nicht nur mir geht's so, schon Karl Förster, der bekannte Staudenzüchter aus Potsdam, fand großen Gefallen an ihnen und sagte einst: Grässlich, ein Garten ohne Gräser. Tja, Karl Förster erkannte schon früh ihr gestalterisches Potenzial, weil Gräser für natürliche Leichtigkeit im Blumenbeet sorgen. Während viele Gartenbesitzer noch vor einigen Jahren eher skeptisch waren und die Ziergräser eher als Unkraut angesehen haben und vertrockneten Halmen im Winter irgendwie nichts abgewinnen konnten, erkennen nun immer mehr die Möglichkeiten, die sich mit der Verwendung von Gräsern ergeben. Denn mit ihrer grazilen, natürlichen Anmutung geben sie manchem Staudenbeet etwas Magisches, ja Märchenhaftes. Wenn ihr auch gerne den Zauber von Ziergräsern im Garten oder im Topfgarten erleben möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Der Herbst ist ja als ideale Pflanzzeit für Gehölze bekannt. Aber gilt das auch für Ziergräser? Sollte man Ziergräser im Herbst zurückschneiden und sind alle winterhart? Gibt es auch welche, die im Topf gedeihen? Ihr merkt schon, ich habe da mal wieder einige Fragen zusammengetragen, die mich zu dem Thema beschäftigen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dieke van Dieken. Er ist mein Kollege aus der Redaktion und gelernter Staudengärtner. Und weil ich weiß, dass er auch ein Faible für Ziergräser hat und sich ganz gut damit auskennt, ist er für diese Folge einfach perfekt. Hallo Dieke und schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hallo Carina. Ja, ich freue mich auch. Immer eine schöne Abwechslung hier mit dir.
Das stimmt. Ja, Dieke. Also eines meiner Lieblingsgräser, das ist das Diamantgras, Calamagrostis brachytricha. Weil sich in den Blütenständen morgens immer so schön dann die Wassertropfen drinne fangen und das funkelt immer so schön in der Sonne. Und deswegen hat das Gras wahrscheinlich auch seinen Namen bekommen, ne? Weil es aussieht so ein bisschen wie Diamanten. Ich finde es total brillant. Welches Gras findest du denn jetzt so im Herbst besonders schön?
Ja, da hast du schon ein sehr schönes Gras genannt, Carina. Ich finde es nämlich auch toll. Ich habe sogar in meinem Garten, können wir nachher gerne mal gucken gehen. Sieht richtig toll aus, finde ich auch. Aber ich habe natürlich mehrere Gräser, die ich gerne mag, wie es immer so ist bei Pflanzen. Ich habe auch nicht eine Lieblingspflanze, ich habe auch nicht ein Lieblingsgras, sondern gleich mehrere. Und wie gesagt, dieses Diamantgras finde ich sehr, sehr schön. Gerade so jetzt so im Spätsommer, im Herbst, der jetzt kommt, sieht das immer toll aus mit dem Tau und dem Raureif. Dann habe ich vorne im Garten, bei mir im Vorgarten, habe ich noch das hohe Pfeifengras, Molinia aurodinacea. Das sieht auch toll aus. Das hat unten so einen kleinen Puschel, wenn man so will, und ganz hohe, lange Halme, also ganz hohe, lange Rispen. Und das färbt sich auch sehr schön gelb. Also das finde ich sehr schön. Was habe ich noch so im Kopf? Es gibt ein Gras, das habe ich noch gar nicht so lange. Das ist das Tautropfengras, so heißt es. Genau, das Tautropfengras, Sporobolus heterolepis, und meistens die Sorte Cloud. Und es sieht auch tatsächlich aus wie eine Cloud, also wie eine Wolke. Das hat so ganz puschelige Blütenstände, auch sehr schön, auch gerade so mit Tau, wenn da so ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Sehr, sehr schön. Und das duftet sogar. So ein bisschen nach Honig riecht das, ja. Okay. Riecht so ein bisschen nach Honig. Düfte, ne, ähnlich wie Farben, ist immer sehr viel Wahrnehmungssache. Aber und später riecht es so ein bisschen würziger, mehr so wie Koriander oder so, würde ich sagen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Wird auch nicht ganz so hoch, wird nur so 50 cm hoch, also bleibt ein bisschen flacher. Das ist ja auch wichtig, weil viele Gräser ja sehr hoch werden. Dann natürlich, was man nicht vergessen darf, ist das japanische Berggras oder Goldbahngras nennt man das auch. Hakonikloa macra, da gibt es dann auch die Sorte Aureola zum Beispiel. Staude des Jahres dieses Jahr. Mhm. Also mal keine klassische Staude, sondern ein Gras, ein Ziergras ist dieses Jahr die Staude des Jahres. Und zur Feier der Staude des Jahres sozusagen habe ich mir das auch tatsächlich dieses Frühjahr gekauft und in den Garten gepflanzt. Ach. Also das sind jetzt mal so, und da gibt es ja jede Menge Miscanthus und so weiter. Aber jetzt, also jetzt diese drei, die ich jetzt genannt habe, das sind so im Moment gerade meine Favoriten.
Ja, Mensch, ja, ich glaube, da kann man echt gut ausholen. Ich meine, ich glaube, wir können stundenlang über Ziergräser reden, weil es gibt ja auch, ich glaube, 10.000 Arten von Ziergräsern. Und dann gibt es ja auch noch den Bambus, das ist ja auch ein Riesengras, darf man ja auch nicht vergessen. Aber darauf gehen wir jetzt heute mal gar nicht ein. Ich lege jetzt mal in dieser Folge so ein bisschen den Schwerpunkt eher auf so Ziergräser im Herbst und im Winter. Der Sommer 2022, der ist ja sehr extrem gewesen und die Auswirkungen davon, die spüren wir ja jetzt noch. Wochenlange Trockenheit und langanhaltende Hitze, die man ja sonst eher nur so aus Südeuropa kennt. Die ist für die Natur natürlich eine echte Belastung. Ne? Und viele Pflanzen, die hat das ja enorm gestresst. Also wenn man mal so ein bisschen durch die Landschaft mal mit offenen Augen gegangen ist, dann ist ihm das ja sehr schnell aufgefallen. Und viele haben ja auch frühzeitig ihr Laub fallen lassen. Dieke, wie ist denn das bei den Ziergräsern? Welche Gräserarten gedeihen denn trotz Hitze und Trockenheit im Garten?
Da gibt es eine ganze Reihe. Das ist das Praktische an Ziergräsern. Also im Gegensatz zum klassischen Rasen, sage ich mal, können viele Ziergräser, die wir im Garten haben, so diese Trockenheit und auch so einen heißen Sommer durchaus ganz gut verknusen, wie der Ostfriese so sagt. Also die kommen da ganz gut mit klar mit Trockenheit. Also wir haben ja schon welche genannt, also das Diamantgras und das Chinastil zum Beispiel. Mhm. Da mache ich nichts bei mir im Garten. Die habe ich jetzt auch nicht groß gewässert, sondern die wachsen wirklich gut. Das Purpurliebesgras ist noch so eines ihrer Groste, Spektabilis. Das kommt auch sehr gut mit Trockenheit zurecht. Auch die Rutenhirse, die habe ich vorhin gar nicht erwähnt, die sieht auch toll aus. Panikum, da gibt es tolle Sorten, die färben sich so rot oder haben dann auch zum Teil so ein bisschen gelbliche Herbstfärbung oder auch während der Saison, also bevor der Herbst anfängt, so ein bläuliches Laub, sieht ganz toll aus. Da ist es allerdings so, habe ich festgestellt, wenn die nicht regelmäßig ein bisschen Wasser kommen, also die Rutenhirsen, dann färben die nicht so intensiv, wie sie sonst machen bei so einem klassischen Jahresverlauf, sage ich mal. Ja, was gibt es denn noch? Das Reitgras, Calamagrostis, Karl Förster ist so eine Sorte, Acutiflora Karl Förster ist eine klassische Sorte. Die kommen gut mit Trockenheit, klar, die sieht man auch im öffentlichen Bereich immer häufiger. Mhm. Was habe ich noch? Das Tautropfengras, das ich vorhin genannt habe, ist noch ganz gut dabei. Zittergras, Prizamedia, ja, und Miscanthus, also wie gesagt, so das sind so die Gräser, die kommen eigentlich sehr, sehr gut mit Trockenheit. Klar, was nicht so gut klarkommt, sind zum Beispiel diese Molinia, die ich vorhin genannt habe, vorne dieses hohe Pfeifengras oder auch dieses Hakonichloa, die Staude des Jahres, das Japangras oder japanische Berggras. Die sind auch mehr so im halbschattigen Bereich und die brauchen auch ein bisschen Wasser. Man sieht das oft so in den Pflanzenkatalogen oder auch im Internet. Da gibt es oft in den Staudenshops oder den Shops der Staudengärtnereien, da gibt es auch so Angaben zum Boden und immer auch zur Bodenfeuchte. Das ist dann meinetwegen F oder B für Beet, F für Freifläche und dann den Wert dahinter 1 bis 3. Und wenn das dann F1 ist, dann also Freifläche 1, dann ist es so, dann kommt die gute Trockenheit klar. Wenn es 2 bis 3 ist, das ist immer so, dann ist das bedeutet frischer Boden und feuchter Boden. Also 2 ist, glaube ich, frisch und 3 ist feucht. Mhm. Und wenn das dann so B2 bis 3, also Beetfläche 2 bis 3 dahinter steht, dann ist es schon so, dass die ein bisschen Wasser und ein bisschen frischen, feuchten Boden brauchen. Mhm. Also wie gesagt, Molinia, Hakonichloa braucht ein bisschen mehr, viele Seggen auch. Aber so die ersten, die ich so aufgezählt habe, die kommen auch sehr gut mit Trockenheit klar. Mhm.
Wenn man sich ein wenig mit Gräsern befasst, dann stolpert man ja auch relativ schnell über Begriffe wie Warm Season und Cool Season Gräser. Was bedeuten die denn?
Ja, das ist, da gehen wir schon mal ins Detail. Das ist sehr speziell. Ja. Ich habe das mal der Kassian Schmidt vom Hermannshof in Weinheim. Bei dem habe ich mal ein Seminar gemacht in Grünberg im Hessischen, da wo die ganzen Staudengärtner sich immer treffen und da durfte ich auch mal mitmachen. Oder als Zuhörer war ich da. Und der hat das ganz gut aufgedröselt und mir mal so ein bisschen erklärt. Und zwar die Warm-Season-Gräser, das sind so Spätzünder sozusagen im Gartenjahr. Die brauchen immer erstmal ein bisschen, bis sie so in Schwung kommen. Also so bei einer Bodentemperatur ab 12, 15 Grad, dann gehen die richtig los. Also klassische Warm-Season-Gräser, die kommen auch aus anderen Regionen, auch aus Amerika, aus Nordamerika, wo es auch ein bisschen wärmer ist. Da sind natürlich auch die, die dann mit Trockenheit gut klarkommen. Das sind zum Beispiel eben Rutenhirse, Panikum oder Miscanthus. Gut, der kommt jetzt aus Asien, aber der gehört auch dazu. Cortaderia kennt man, das Pampasgras ist ein klassisches Ding. Um es mal ein bisschen runterzubrechen, weil das so ein bisschen abstrakt ist, Warm Season, Cool Season, also Mais ist ein klassisches Warm Season Gras, das kennt man ja von den Äckern, wenn die ausgesät sind, da sind immer so kleine Pflänzchen, auf einmal im Mai, wenn es warm wird, dann geht der Mais ab und ruckzuck ist der Mais hoch. Das ist immer so ein Zeichen für so ein Warm Season Gras und ein Cool Season Gras, ganz klassisch, ist unser Zierrasen. Das ist Cool Season. Also der wächst auch noch Oktober, November, kannst auch noch Rollrasen auslegen, kannst sogar noch aussehen, der keimt noch, der wurzelt sogar noch. Und entsprechend auch solche Gräser, so Cool Season Gräser bei uns sind so oft wie so heimische Gräser. Also Seggen zum Beispiel, Carex, das ist so ein klassisches Cool Season Gras. Festuca, der Schwingel, ist im Rasen ja auch drin. Festuca rubra, der Rohrschwingel zum Beispiel, Festuca auroninacea. Das sind so klassische Cool Season Gräser. Die kann man auch gut im Herbst noch pflanzen und die haben auch mit kühleren Temperaturen kommen die besser klar. Die wachsen auch schon eher im Frühjahr als jetzt Warm Season Gräser. Super, ganz kurz. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Nee,
aber auch gut, siehst du mit dem Zierrasen, stimmt, da habe ich nie dran gedacht. Das ist
immer so die Eselsbrücke. Also Mais ist klassisch. Warm Season und Zierrasen ist Cool Season. Und entsprechend dann eben die Ziergräser kann man so diese Kategorien dann einordnen. Ist ganz praktisch, gerade so zum Pflanzen oder zur Pflege dann noch, ne?
Ja.
Wenn man das weiß.
Gut. Bei vielen Pflanzen, wie Gehölzen und Rosen, gilt ja der Herbst als gute Pflanzzeit. Aber wie sieht denn das bei den Ziergräsern aus? Wann ist denn hier so die beste Pflanzzeit?
Ja, da sind wir praktisch wieder bei Warm Season und Cool Season Gräsern. Das ist genau das. Ein bisschen gemein ist das, weil so die Gräser, die kommen jetzt so über in die Gärten rein und die Gartenzentren, die sehen toll aus. Und wenn man so ein Federborstengras hat oder Lampenputzergras, Penisetum zum Beispiel, die sehen jetzt klasse aus. Die sollte man allerdings nicht im Herbst pflanzen, sondern lieber im Frühjahr. Weil die bei den Warm-Season-Gräsern ist das so, die hören meist mit dem Wurzelwachstum schon im August oder spätestens September hören die auf.
Okay.
Das heißt, die wachsen gar nicht mehr an. Du machst ein Loch, gibst sie ein, da passiert aber nichts mehr. Die fangen erst im nächsten Jahr wieder an zu wachsen. Und um mal beim Penisetum zu bleiben, ich habe auch, ich habe es natürlich genauso gemacht oder habe es genauso gemacht, habe die dann einfach gekauft, weil die schön sind, habe sie eingepflanzt und die ist dann jedes Mal eingegangen bei mir im Garten. Und da bin ich so ein bisschen stutzig geworden. Und das ist auch gar nicht, die sind ja frosthart, also das klassische Lampenputzergras zumindest, aber die haben dann so mit der Winternässe zu kämpfen. Das gleiche beim Pampasgras, Cortaderia, kennst du ja, diese hohen, mit diesen langen weißen Wedeln. Genau dasselbe. Also die pflanzt man besser im Frühjahr, obwohl die jetzt so schön blühen und so toll aussehen und angeboten werden. Man kann das natürlich machen, kann sie jetzt pflanzen, da muss man nur gucken, dass man sehr gut trainiert, dass sie eben an der Winternässe, dass sie da nicht praktisch in so einem Loch stehen, keine Wurzeln gemacht haben, sondern in so einem Wasserloch stehen, sondern man muss da gut trainieren, dass da ein guter Wasserablauf ist, dass sie dann im Winter nicht ersaufen, auf gut Deutsch. Erfrieren ist gar nicht so das Problem. Bei den Cool-Season-Gräsern, alles was jetzt so Segge ist oder auch was haben wir noch gesagt? Festuca, also Schwingel oder Kopfgras, Desleria. Diese Sachen, genau wie so ein Zierrasen, kannst du prima im Herbst noch, kannst du die pflanzen oder eben Zierrasen, auch Rollrasen, kannst du ja super noch machen, überhaupt kein Problem. Da ist der Herbst sogar sehr gut, weil die eben auch bei geringeren Temperaturen noch Wurzeln machen und gut anwachsen. Ja, und dann auch eigentlich ganz gut durch den Winter kommen. Ne? Mhm. Und das Gleiche gilt auch, wenn du jetzt Gräser umpflanzen willst. Also diese Warm-Season-Dinger, egal ob es jetzt Lampenputzer ist oder hier Federgras, Stipa, Cortaderia, diese ganzen Sachen, das macht man am besten im Frühjahr. Frühjahr aufnehmen, teilen und umpflanzen. Dann, sobald der Boden wieder warm wird, kommen die besser in Schwung. Das würde ich jetzt auch nicht im Herbst machen.
Ja, das wäre nämlich auch so eine Frage von mir. Woran erkenne ich denn eigentlich auch, dass ich ein Ziergras teilen und verjüngen sollte?
Ja, das erkennt man meistens daran. Dann bleiben wir mal beim Lampenputzergras. Mhm. Das ist so ganz klassisch. Die wachsen ja so ein bisschen rundlich. Die machen ja auch keine Ausläufer. Also zumindest nicht dieses Ziergras, was wir im Garten haben. Mhm. Nur die verkahlen so in der Mitte.
Okay.
Die kriegen in der Mitte dann einfach ein Loch. Da hat man praktisch außenrum noch so grüne Halme. Und in der Mitte ist irgendwie kahl. Das fällt nicht groß auf, weil das dann zuwächst so im Laufe der Saison. Aber je älter das wird und je stärker die verkahlende Stelle sozusagen in der Mitte wird, desto blöder wird es dann. Und das kennt man auch von Stauden, klassisch von Astern zum Beispiel oder so. Die muss man dann wirklich alle paar Jahre mal aufnehmen. Einfach, da kann man einfach praktisch die äußeren Teile abstechen, kann die neu aufsetzen, dass in der Mitte das Verkahlte sozusagen ist tot. Das kann man dann kompostieren. Man erkennt es eigentlich an den kahlen Stellen. Oder auch wenn es zu groß wird. So ein Miscanthus zum Beispiel, der verkahlt eigentlich weniger, aber der geht ganz schön in die Breite.
Yeah.
Und da kann man natürlich auch abstechen und entsprechend nach außen entweder nur die äußeren Bereiche abstechen oder einfach rausnehmen das Ding und nochmal neu teilen und die neuen Teilstücke einsetzen. Dann kriegt er auch nochmal ein bisschen Schwung. Das tut denen ganz gut.
Ja.
Und das sollte man regelmäßig machen, bevor das Ding wirklich monstergroß ist. Also, je nachdem, was man natürlich für Platz hat im Garten. Hier in meinem kleinen Reihenhausgarten hier. Ich mache es tatsächlich regelmäßig, weil sonst wirst du dem Ding irgendwann nicht mehr her. Ne? Und das sind aber so Sachen auch, wie gesagt, im Frühjahr am besten.
Okay, im Frühjahr. Ja, weil meine Eltern, die haben nämlich auch so einen Miscanthus im Garten. Die haben zwar viel Platz, aber der ist halt so über die Jahre halt immer breiter und breiter geworden. Und es war echt ein Kampf für die, das Ding im Frühjahr dann auch zu teilen. Also da ist halt echt auch ganz schön viel Masse unten im Boden drin an Wurzeln, was die gebildet haben.
Ja, wir haben ja das früher in der Gärtnerei. Ich habe ja bei Pagels, habe ich gelernt, hier bei Jens Pagels, sind in Lehren aus Friesland oben. Und der ist ja so ein Karl-Förster-Schüler. Und das war ja so er hat das mal gehasst, den Begriff, aber er ist so als Gräserpapst so in die deutsche Gartengeschichte eingegangen, weil er auch sehr viele Miscanthus-Sorten gezüchtet hat. Das war gerade zu dieser Zeit, als ich auch da war, Anfang der 90er. Da hatte er ein paar richtig tolle Sorten. Und wir mussten dann die aus dem Mutterpflanzenquartier, die ausgraben, die Miscanthen, und dann wurden die im Frühjahr dann im Arbeitshaus geteilt. Und wir waren da wirklich mit Spaten und Axt und Beil unterwegs, um die Dinger rauszukriegen. Das ist wirklich nicht ohne. Da braucht man schon ordentlich Kräfte. Und das dazu. Übrigens, Miscanthus und also Chinaschilf, Miscanthus oder auch Rutenhirse, Panicum sind zwar Warm-Season-Gräser, aber die kannst du auch im, im Herbst pflanzen, die sind, ist im Frühjahr auch besser, aber denen macht es auch nichts aus, wenn man im Herbst pflanzt. Die sind ein bisschen robuster als das Lampenputzergras und Pampasgras zum Beispiel. Das nur noch so als, es haut nicht immer hundertprozentig hin. Wieso ist in der Natur? Nee, also wie gesagt, das kannst du aus Panikum, kann man auch jetzt im Herbst pflanzen, das geht auch gut.
Und sag mal, das Japangras, von dem du jetzt vorhin gesprochen hast, also die Staude des Jahres, die, da ist wahrscheinlich auch die beste Pflanzzeit dann auch der Herbst. Oder?
Ja, eigentlich schon.
Ne? Weil eigentlich finde ich das jetzt auch eher zu cool.
Genau, das ist cool, schon richtig. Aber das ist so ein bisschen frostempfindlich. Also jetzt hier bei uns hier in der Ortenau, also im Südwesten Deutschlands nicht. Da friert es ja auch kaum. So Weinbauklima, da hat man nicht so das Problem. Aber wenn ich jetzt so in der Niederlausitz wohne oder im Harz oben oder im Bayerischen Wald, da würde ich es auch eher im Frühjahr setzen, weil es... ganz in so den ersten, in so einem Pflanzjahr ist es so ein bisschen frostempfindlich. Oder man pflanzt es jetzt, man kann es gut pflanzen, muss dann aber so ein bisschen mit so Tannenreisig so ein bisschen abdecken oder so ein bisschen gucken, dass jetzt nicht der Kahlfrost da nicht reingeht und der Boden da nicht komplett durchfriert. Im zweiten Jahr ist es dann kein Problem mehr, aber so gerade so im Pflanzjahr, also deswegen würde ich jetzt da auch eine Ausnahme machen und dieses Japangras, das Hakoniklor, auch eher im Frühjahr setzen.
Okay,
aus Frostgründen.
Okay, aus Frostgründen. Ja. Und wie ist das generell, also wenn ich jetzt so im Frühjahr jetzt so die Gräser, so die Warm-Season-Gräser setze, muss ich die dann auch im ersten Winter auch nochmal irgendwie schützen?
Nein, eigentlich nicht. Nein, wenn die erstmal eingewachsen sind und die wachsen ja wie gesagt recht schnell dann im Frühjahr, dann muss man es eigentlich nicht. Man muss eben gucken, dass man da, weil da so ein paar Kandidaten dabei sind, die haben ein bisschen Schwierigkeit so mit Staunässe, man kaum, es gibt kaum Pflanzen, die Staunässe mögen, muss man auch mal ehrlicherweise sagen.
Stimmt.
Außer
vielleicht
Wasserpflanzen.
Ja,
aber klassische Stauden und Gräser, die mögen meistens keine Staunässe. Man muss einfach gucken, dass der Boden gut trainiert ist. Das ist wichtig. Wenn man eine Segge hat, die kommt da eher mit klar. Und die kann man auch jetzt im Herbst noch teilen und umpflanzen. Aber so diese Warm-Season-Gräser, die wir genannt haben, da muss man einfach gucken, dass der Boden gut trainiert ist. Dass eben so, dass sie vor Winternässe geschützt sind. Das ist da wichtig.
Und manche Gräser, man sieht das ja im Herbst, die werden dann auch manchmal so zusammengebunden. Ne?
Ja, sieht lustig aus.
Ist das wirkungsvoll?
Ja, doch. Also beim Pampasgras, das ist so das klassische Gras, das zusammengebunden wird. Da nimmt man so den Blattschopf, bindet den hoch, macht einen Tau drum. Da ist es tatsächlich sinnvoll, weil das, wie gesagt, sehr empfindlich ist gegen winterliche Nässe. Und wenn man das so hochbindet, dann kann das Wasser seitlich ablaufen. Dann regnet das nicht so in das Herz der Pflanze rein, sage ich mal. Von daher ist es sinnvoll beim Miscanthus, was ich auch schon meinte, der ist ziemlich hart im Nehmen. Also der mag zwar auch nicht Staunass, also den darfst du natürlich nicht in Sumpf pflanzen, aber der kommt eigentlich mit jedem Gartenboden zurecht und eigentlich auch mit jedem Winter. Mir ist so ein Ding noch nie eingegangen, muss ich sagen, Miscanthus. Okay. Da sieht man das auch, ob das zusammengebunden wird. Kann man machen, ist aber mehr optische Gründe. Es gibt natürlich Leute, die mögen es nicht beim Miscanthus, kann sein, dass die Halme durch die Gegend fliegen. Also diese langen Blätter, die fliegen so dann irgendwann ab Januar, Februar, wenn die dann ganz abgestorben sind und gelb sind und dann ein bisschen Wind kommt, dann segeln die durch den Garten. Einige Leute mögen das nicht und deswegen kann man zusammenbinden und dann wehen die nicht so weg und dann kann man es auch später besser abschneiden, wenn es zusammengebunden ist. So, sag mal so Mitte Februar. Aber der Pflanze ist es egal, ob die zusammengebunden ist. Beim Pampasgras, wie gesagt, sehr sinnvoll. Beim Chinaschilf braucht man es nicht.
Hey ihr, sorry für die kleine Unterbrechung, aber ich möchte kurz ein bisschen Werbung machen für ein Pflanzsystem, das einfach richtig cool ist. Ich bin nämlich ein Riesenfan von den Pflanzgefäßen und Substraten von Lechusa. Die Marke kennt ihr bestimmt. Lechusa, das sind echte Experten, wenn wir über Topf- und Kübelpflanzen reden. Jetzt im Frühjahr ist ja Pflanzzeit und ich kann es kaum erwarten, meinen Balkon auf Vordermann zu bringen. Auch die Zimmerpflanzen sind jetzt dran mit Umtopfen und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere neue grüne Mitbewohner demnächst bei mir einziehen wird. Also egal ob neu oder alt, jetzt ist die Zeit, eure Topfpflanzen in frisches Substrat zu setzen. Und da könnt ihr ihnen mal was richtig Gutes gönnen. Lechusa hat nämlich mineralische Pflanzsubstrate, die euren Lieblingen optimale Wachstumsbedingungen bieten. Die heißen Lechusa Pon und passen für Outdoor-Kübelpflanzen, Naschgemüse und Balkonblumen. Es gibt aber auch Spezialmischungen für Zimmerpflanzen, Orchideen, Kakteen oder Zitrus. Anders als einfache Blumenerde lässt die mineralische Mischung im Topf noch reichlich Luft an die Pflanzenwurzeln. Es gibt keine Staunässe, keine fauligen Wurzeln und auch keine Trauermücken in der Erde. Fantastisch, oder? Klingt doch gut. Für die Pon-Pflanzsubstrate werden nur hochwertige natürliche Ausgangsstoffe verwendet. Sie sind vegan und werden ohne Torf hergestellt. Mit den Poensubstraten wachsen eure Pflanzen gesund und noch besser als in herkömmlicher Erde. Selbst wenn ihr keinen besonders grünen Daumen habt. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut mal in eurem Gartencenter oder auf www.lechusa.de vorbei. Dort findet ihr das komplette Sortiment. Viel Spaß beim Pflanzen!
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Okay, wo wir gerade noch beim Pampasgras waren, ich habe da noch eine Leserfrage von Martina. Die hat uns nämlich neulich in die Redaktion geschrieben und sie hat sich vor ein paar Jahren ein Pampasgras in den Garten gesetzt, aber das Ding hat noch nie geblüht.
Na, Klassiker. Ein klassischer Reklamationsfall, so aus meiner Gärtnerzeit weiß ich das noch. Beim Pampasgras muss man genau gucken, was man da für eins kauft. Und da sollte man auch ruhig eins aus der Staudengärtnerei kaufen, was auch noch ein bisschen mehr Geld kostet. Man sieht ja auch oft in Baumärkten oder selbst in Supermärkten inzwischen Pampasgräser. Und ich weiß nicht, wo die ihre Pflanzen beziehen, aber oft sind das dann ausgesäte Pflanzen, also generativ vermehrte, wie der Gärtner sagt. Und bei ausgesäten Pflanzen, das weißt du selber, du weißt erst mal nicht genau, wie sind alle verschieden dann, die dann da später auftauchen, die Pflanzen, und da blühen und wachsen. Und man weiß auch nicht, wann die blühen. Das kann durchaus 10 Jahre dauern bei so einer ausgesäten Pflanze, bis sie mal blüht.
Okay.
Und eine Staudengärtnerei, die macht das so, die vermehrt ihre Pflanzen vegetativ. Das heißt, die teilen die Gräser, topfen die ein. Und dann weiß man auch, dass sie sicher blühen. Ne, das kann dann auch schon mal 1-2 Jahre dauern. Aber normalerweise blühen die spätestens im zweiten Jahr, blühen die Pflanzen dann. Und wir haben dann auch in der Gärtnerei das am Ende so gemacht, wir haben nur noch vegetativ vermehrte Pflanzen, Pampasgräser verkauft. Ja. Und ein ganz kleiner Tipp noch, es gibt eine Sorte, Pumila heißt die. Also Quartaderia siluana pumila, also Pampasgras pumila, also Zwerg-Pampasgras eigentlich. Pumila ist ja immer klein. Pummelig, ne, sozusagen.
Ja, pummelig.
Aber die Pumila-Sorte, die wird auch mal ins Hoch. Also das kriegt auch 1,80, 2 Meter kriegt das Ding auch. Also so klein ist es gar nicht.
Nee.
Und das Ding ist, wenn man die Sorte hat, dann ist sie automatisch vegetativ vermehrt, also durch Teilung vermehrt. Mhm. Und die ist sehr blühsicher und die blüht vor allen Dingen sehr reich. Also die haben wir am Ende fast nur noch verkauft, weil die wirklich sehr, sehr viele Blüten macht und ganz toll aussieht und wird dann eben keine 3 Meter hoch, sondern nur 2, aber das reicht ja auch. Also das würde ich, wenn
Martina
oder wie sie war, hol dir Pampasgras Pumila aus einer guten Gärtnerei und das Ding blüht. 100%ig, das andere Ding, tu weg. Das ärgert sich nur.
Ja, aber das Pampasgras ist ja irgendwie auch eins so der beliebtesten Gräser, glaube ich, weil die halt so diese schönen weißen Blütenstände auch bilden, ne?
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Pampasgras-Fan, das ist noch so ein bisschen, ja, so 80er, 90er, so finde ich so, ne?
Ja,
aber ist natürlich immer Geschmackssache. Also ich bin, ja, ich habe so meine, die anderen Gräser, die ich vorhin so aufgezählt habe. Aber es hat seinen Charme, es hat seinen Reiz. Und es ist auch zum Beispiel so, dass die stammen ursprünglich aus Südamerika, die Pampasgräser, außer Pampa, ne?
Ja.
Sind aber inzwischen auch so in südlichen Ländern, gerade so jetzt, wenn man im Mittelmeerraum mal in Urlaub ist, auch schon als Neophyt unterwegs. Ich glaube, Australien, Neuseeland inzwischen auch, da sind die auch schon als Neophyten unterwegs, also sehen sich da auch aus. Hier ist es kein Problem, weil die Samen normalerweise nicht ausreifen. Zumindest habe ich es noch nicht gehört, dass sie sich hier aussehen. Aber die werden auch uralt, die Dinger, sehen auch mal ganz putzig aus. Wie gesagt, wenn man sie im Winter gut schützt, also zusammenbindet, unten so um den Kranz drumherum sozusagen, um den Blatthorst drumherum noch vielleicht ein bisschen Tannenreisig legt, dann werden die Dinger alt.
Ja. Lass uns mal kurz beim Winterschutz bleiben, weil über so Ziergräser im Topf und im Kübel haben wir noch gar nicht gesprochen. Was gibt's denn da so zu beachten?
Ziergräser im Topf.
Jo.
Ja, da kann man natürlich auch ganz viel machen. Ne? Wie viele Stunden haben wir Zeit hier?
Nicht mehr so viel, du kannst dich ja kurz fassen.
Ja, also das ist ja meine große Spezialität. Ne? Klar, ich meine, so ein Miscanthus oder ein Pampasgras im Topf ist so eine Sache, die wäre natürlich einfach zu hoch, aber es gibt natürlich auch viele kleine Sachen. Gerade so Schwingelarten, also Festuca, Blauschwingel, Bärenfeldschwingel, die gehen sehr gut im Topf. Dann, was fällt mir noch ein, die Ruten hier, Sepanicum, die wird zwar ein bisschen höher, geht aber auch gut im Topf, das japanische Berggras, was wir angesprochen haben, Hakonikloa, das sieht toll aus, das ist auch so ein bisschen überhängend und da hat man auch was für so eine schattige Ecke, das wächst gut im halbschattigen Bereich so und das sieht toll aus. Gerade so im Topf, wenn das so ein bisschen überhängt, also das ist so mein Lieblingstopfziergras sozusagen, ist Hakonikloa. Ja, und beim Lampenputzergras kann man natürlich auch kleinere Sorten nehmen. Da gibt es die Sorte Hameln, ist ein bisschen kompakter, aber ganz klein ist zum Beispiel Bunny heißt die.
Bunny, ne?
Ja. Ja, und dann gibt es natürlich jede Menge Seggen, also Carex. Mhm. Die kennt man auch so. Die sind oft auch in diesem Beet- und Balkonpflanzenprogramm, sind die auch drin. Und die gibt es dann so in klassischen Grün, ja, aber auch mit so rot-bräunlichen Färbungen und so. Die sehen auch toll aus im Top oder auch im Balkonkasten. Mhm. Und das Tautropfengras, was ich hatte, das übrigens auch, das hatten wir im Balkonkasten. Ach. Ich habe das umgepflanzt, weil es dann auf Dauer doch ein bisschen groß wurde. Oh. Aber das sah auch toll aus. Das ging auch sehr gut. Zumindest so die ersten 1-2 Jahre im Balkonkasten.
Jetzt machen wir wieder so ein bisschen, gehen wir wieder vor den Balkon weg, in den Garten allgemein.
Ja.
Im Sommer und im Herbst blühen ja sehr viele Ziergräser, wahrscheinlich mehr, ne? Die Worm-Season-Gräser.
Ja, genau.
Welche Arten zeigen denn die schönsten Blütenstände?
Die schönsten Blütenstände? Oh, das ist natürlich auch sehr vielfältig bei Ziergräsern.
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Klassisch, ja klar, den Pampasgras hat man nun schon zu Genüge. Aber das Federborstengras und Lampenputzergras, das ist auch natürlich sehr schön. Das hat so walzenförmige Ähren so am Ende und hängt so über.
Ja.
Ist auch ganz, ganz toll im Herbst oder auch selbst im Winter noch. Also auf keinen Fall abschneiden. Erst im Frühjahr abschneiden, erst so Mitte, Ende Februar, vorher nicht. Damit man diese schönen Wedel dann noch so sehen kann. Dann gibt es noch das Moskitogras zum Beispiel. Das hat so, sieht wirklich aus wie so kleine Moskitos oder kleine Fliegen, so diese Blütenstände. Was haben wir denn noch? Das Diamantgras haben wir schon gesagt, was so Diamanten funkelt.
Mhm.
Dann gibt es auch noch das Zittergras oder Herzzittergras heißt das, glaube ich, auch. Das hat so herzförmige kleine Blüten. So sieht auch toll aus. Die Floristen nehmen das sehr, sehr gerne, weil das so in Sträußen auch natürlich sehr charmant aussieht. Ja, Britsamedia heißt das botanisch. Mhm. Das sind so die, die mir jetzt so spontan einfallen.
Oh ja, das ist sehr schön. Das reicht schon. Und sag mal, welche Kombination von Stauden und Ziergräsern sind denn im Beet so gut umzusetzen? Und jetzt im Herbst ein absolutes Dreamteam.
Ja, klassisch sind da so die Spätblütenstauden natürlich. Oder auch viele auch so Präriestauden aus dem nordamerikanischen Bereich, die jetzt noch toll aussehen. Also zum Beispiel Echinacea, also die, das ist der Purpursonnenhut. Mhm. Die sehen toll aus zusammen mit Ziergräsern, mag ich sehr gerne leiden. Herbstastern sind auch immer schön mit Ziergräsern. Ist jetzt nichts Neues, gibt schon lange so in der Kombination. Ja. Aber sehr, sehr schön. Was haben wir noch? Mit Gaura sieht es auch immer toll aus, weil das auch so ein bisschen fluffige, leicht so eine lockere Wuchsform hat. Das sieht immer schön aus zu Ziergräsern. Ja, das patagonische Eisenkraut kennen wir auch noch. Verbena bonariense, Klassiker auf dem Landesgartenschau, ne? Weiß mal, wo man unterwegs ist. Das sieht immer toll aus zu Ziergräsern. Aber auch ja, selbst sowas wie Fetthenne, also was jetzt dann spät blüht, was auch so ein totaler Insektenmagnet noch ist so im Herbst. Oder auch Disteln. Ganz viele Disteln, die sind jetzt, ja, heimisch, nicht heimisch, ist egal. Also das ist ja so ein Kosmopolit-Distel, da gibt es heimische, nicht heimische Arten. Aber so Kugeldistel zum Beispiel sehen toll aus. Oder auch Manstreu, Eryngium, die sehen toll aus mit Gräsern. Das wirkt auch so ein bisschen natürlich dann gleich, sogar so Disteln. Das mag ich sehr gerne allein.
Ja, doch, waren auch schon gute Beispiele jetzt.
Oh ja, ich habe noch einen Tipp. Ja, genau. Was man auch gut machen kann, ist noch einmal jetzt zu den Warm-Season-Gräsern, die so ein bisschen später in den Schwung kommen. Oder Gräser, die später austreiben, wie eben Penisetum oder auch Miscanthus oder so, die brauchen ja ein bisschen Schwung kommen. Das ist ganz gut, wenn man die mit Blumenzwiebeln kombiniert. Also jetzt ganz im Herbst, wenn man da Blumenzwiebeln in der Nähe pflanzt, dann hat man, egal ob es jetzt Tulpen sind oder Narzissen oder auch kleinere Winterlinge, Krokusse, was man gerade so hat, die haben praktisch, da hat man gleich im Frühjahr was, das blüht dann schon früh, ab März, April. Und wenn die dann so ein bisschen hässlich werden, das Laub einziehen sozusagen, dann kommen die Gräser in Schwung und die verdecken das dann so ein bisschen.
Oh ja.
Und das ist auch ganz gut, weil diese Gräser, die gießt man ja nicht. Und oft ist das so, wenn man diese klassischen Beet hat und pflanzt so Sommerblumen hin und man gießt sie, daneben sind die Tulpenzwiebeln, dann faulen die weg. Ne? Und wenn man das mit Gräsern kombiniert, hat man das Problem nicht, weil man die in der Regel nicht gießt. Und dann können die da im Boden schlummern, die Blumenzwiebeln. Und derzeit können die Gräser wachsen, die lösen sich praktisch ab. Also das kann man immer auch sehr schön kombinieren mit Blumenzwiebeln sozusagen.
Ach, guter Tipp nochmal am Rande. Mal abgesehen vom gestalterischen Mehrwert im Beet, warum sollte man diese sommergrünen Gräser im Herbst besser stehen lassen?
Ja, das ist hat gleich mehrere Gründe. Ne? Also einmal natürlich wegen der Optik, finde ich. Also ich finde so, früher wurde ja immer alles so radikal abgeschnitten und aufgeräumt. Da durfte ja kein Blatt im Beet liegen. Hatte man da so eine, ja, mehr so ein Acker, ne?
Ja.
Gerade wenn man nur Stauden hatte oder so. Mhm. Vielleicht mal so einen kleinen Strauch noch dazwischen. Einfach, ich finde es schöner. Ich finde es auch natürlicher, wenn das stehen bleibt. Und dann hat noch so ein bisschen Struktur, weil das ist eben, das ist so ein Winterbeet, wenn das so kahl ist, ist gar keine Struktur drin. Und diese Gräser, die geben genau diese Struktur, dass es noch so ein bisschen natürlicher aussieht. Und natürlich auch, es ist ein schöner Unterschlupf für Tiere. Also wenn du irgendwelche Mäuse, Igel, Kröten, was auch immer, die können sich dann mal so verkriechen über den Winter, sind dann geschützt im Winter. Und auch Insekten nutzen sowas gerne, um sich da so in diesem alten Laub da so praktisch zu verkriechen und den Winter dann zu verbringen und zu überleben auch. Von daher, also ich schneide meine Zielgräse immer erst so in der zweiten Februarhälfte, schneide ich die ab. Dann würde ich sie aber auch abschneiden, weil oft so die ersten, die treiben am März schon wieder aus und dann wird es fummelig, das da so zwischen raus zu schneiden. Ja, und ich schneide die eigentlich einfach radikal handbreit über den Boden ab. Die Emergrillengräser natürlich nicht, die werden nur ausgezupft. Mhm. Aber so diese klassischen Miscanthus und Pennisetum, Pampasgras, die Dinger, die schneide ich mal ab.
Noch ein Thema im Garten oder so am Sitzplatz ist ja auch der Sichtschutz. Ne? Ja. Kann man das auch so mit Gräsern irgendwie abfangen? Also welche Ziergräser eignen sich denn so als Sichtschutz?
Ja, auch schon ein Teil der genannten natürlich. Mhm. Also Chinaschilf, Miscanthus eignet sich, das geht sehr gut. Aber auch Rutenhirse Panicum, da gibt es sehr hohe Sorten, gerade so aus dem amerikanischen Bereich. Wie heißen die auch noch? Dallas Blues zum Beispiel, die wird recht hoch. Dann gibt es noch die, wie heißen sie, hilf mir kurz, die Reitgräser sind noch ganz gut, Calamagrostis, die werden auch noch recht hoch. Man muss nur eben bedenken, dass es ein bisschen dauert. Mhm. Das sind alles Gräser, die ich jetzt genannt habe, die schneidest du ab und die kommen dann tatsächlich erst so im April, Mai kommen die erst in Sprung und wachsen. Ja. Andererseits muss man auch sagen, vor Mai sitzt man da doch meist nicht groß im Garten zum Sonnenbaden, weil es noch zu kalt ist. Von daher kann man das ganz gut, wenn man das noch mit ein paar Sträuchern kombiniert oder mit hochwerdenden Stauden, wie hohe Astern oder so die Dago oder was da noch alles so gibt, Sonnenblumen, also Staudensonnenblumen zum Beispiel werden noch hoch, Sonnenbraut und so, dann geht das schon ganz gut. Nur wie gesagt, das geht als Sichtschutz, aber der Sichtschutz, der ist dann praktisch erst am Mai da. Ja, sag mal so, Winter haben. Bis, also so vom Abschneiden im Februar, März bis Ende Mai ist noch ein bisschen lückig. So, ne?
Okay. Jetzt haben wir ja schon so viel über die mehrjährigen Gräser gesprochen, aber es gibt ja auch noch die einjährigen Gräser. Welche zählen denn so zu den einjährigen?
Ja, da sind wir wieder beim Lampenputzergras. Und zwar, es gibt dieses rote Lampenputzergras seit ein paar Jahren, was sehr, sehr beliebt ist, was natürlich jetzt auch überall angeboten wird in den Gärtnereien. Habe ich auch schon gekauft. Penicetum Setaceum, das ist nicht einjährig. Bei uns ist es einjährig. Es ist eigentlich mehrjährig. Man kann es auch überwintern, man kann es versuchen. Meistens ist es so, die kommen nicht wieder so richtig in Schwung, finde ich. Also du kannst sie zwar abschneiden und abdecken und so, oder kannst auch im Topf im Keller überwintern oder sonst wie. Aber meistens so richtig kommen die nicht wieder in die Gänge, wenn du kein Gewächshaus hast, um das wieder aufzupäppeln dann im Frühjahr. Ich mache es tatsächlich so, dieses rote Lampenputzergras. Ich genieße es dann im Herbst und im Winter. Dann kommt es weg. Nächsten Herbst kaufe ich mir ein neues. So mache ich das. Und dann gibt es noch so Sachen, die man auch so außer Floristik kennt. Das sind so diese Minengerste, Hordeum jubatum. Oder auch Hasenschwanzgras, Lagurus. Oh, das sind auch so, die haben auch so ganz tolle Blütenstände, deswegen mögen die Floristen das gerne und die sieht man in der Regel aus. Die siehst du früher aus und dann hast du da eine Saison was vorne und dann kannst du die Saat sammeln oder du kaufst eine neue Saat, siehst sie wieder aus. Das ist so ein saisonales Ding. Und dann gibt es natürlich sowas wie dieses Mädchenhaargras oder Engelhaargras, Stipatinuissima. Yeah. Das ist sehr kurzlebig. Das sieht sich von selber aus.
Oh ja,
kann auch etwas lästig werden. Wächst auch gerne mal in den Fugen. Yeah. Aber es ist trotzdem sehr schön. Also es gerade so, wenn das so im Herbst, wenn da so ein bisschen Wind ist oder sowas, sich das so bewegt, wie so ein Haar, wie so Engelshaar, was da sich bewegt. Und das ist relativ kurzlebig. Das ist auch nicht einjährig, aber eben eine kurzlebige Staude. Die werden so 2-3 Jahre, würde ich mal sagen. Dann wandern sie einfach weiter per Saat durch den Garten. Kann man aber auch gut jeden. Also das spricht nichts dagegen, das nicht zu pflanzen. Ich habe es aber auch hier bei mir. Mhm. Ich finde es ganz charmant, weil das auch eben schön klein bleibt. Auch was Schönes ist übrigens für einen Topf oder für einen Balkonkasten. Ja. Dieses Stipatinuissima.
Schön. Puh, Dieke, ich glaube, jetzt sind wir durch, soweit.
Echt? Habe ich nicht noch was vergessen?
Ja, ich glaube nicht. Jetzt haben wir tatsächlich über vieles gesprochen. Also ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass du irgendwas nicht gesagt hast.
Ja, ich denke auch. Nee, das ist auch gut so. Bevor die Leute einschlafen, sollte man ein Ende finden.
Genau. Ja, dann vielleicht mal sowas zur Gräsergestaltung nochmal so im Beet im Frühling oder so, wie man sowas anlegt. Da könnte man vielleicht nochmal drüber reden.
Ja, könnte man machen. Vor allem, wie gesagt, die Hauptpflanzzeit für Gräser ist eigentlich das Frühjahr. Ja, ne? Wie ich schon eingangs sagte, das ist ein bisschen gemein, weil die jetzt allein geboten werden. Man kann die jetzt auch pflanzen natürlich. Aber die meisten Gräser, die mögen es lieber, wenn sie im Frühjahr gepflanzt oder auch geteilt und umgesetzt werden.
Ja, deswegen so als Gestaltungs... Vorschlag oder mal als Folge so für den Frühling, würde sich das auch gut anbieten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Na dann wünsche ich dir nochmal soweit einen schönen Herbst und viel Freude mit deinen Ziergräsern im Garten, Dieke.
Ja, würde ich dir auch und unseren Zuhörern natürlich auch.
Genau, eine erfolgreiche Saison.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ihr seid auch so von Ziergräsern begeistert und habt in eurem Garten schon einige Exemplare gepflanzt? Na dann schickt uns Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Und falls euch zu dem Thema noch was Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns. Weiterführende Links zum Thema, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, beim Streamingdienst eures Vertrauens. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis bald, eure Carina.